Weihnachtsambivalenz. Vielleicht sagt euch der Begriff Weihnachtsblues auch was. Weihnachtsblues hat nichts mit Südstaatmusik zu tun, ja, im Stil eines Blues, sondern es geht um das, was Psychologen und Mediziner als Feiertagsdepression bezeichnen. Da ist also erstmal diese hohe Erwartung, von der Jürgen schon sprach, an ein großes Fest und man macht sich eine Menge Gedanken. Perfektes Highlight. Und manchmal trifft das sehr hart auf Ernüchterung, Enttäuschung oder sogar massiven Ärger. Das Fest, das Menü brennt an, die Geschenke werden nicht so begeistert entgegengenommen, wie man sich das ausgemalt hat. Die Verwandtschaft hat sich ziemlich doof benommen und man ist froh, wenn sie wieder gehen. Tja, dumm gelaufen. Weihnachtsambivalenz. Es geht um den Zwiespalt zwischen Erfüllung und Enttäuschung. Und Menschen des Predigttextes heute aus Lukas 2, Abvers 21, die erleben genau das. Da ist einmal diese wahnsinnig tolle Freude über einen neuen geborenen Retter, über den Herrscher, den Gott angekündigt hat. Und andererseits geht es, wie es im Text heißt, um ein Schwert, das sich durch die eigene Seele bohrt. Wir gucken uns das mal an, nachdem ich dieses Gerät angeschmissen habe. Ein erstes zum Thema Worten folgen. Zunächst begleiten wir mal im Geist Maria und Josef. Die tun dem Gesetz zunächst mal hier volles Genüge, sind sehr, sehr fromme Leute. So heißt es in Genesis 17, jeder Junge soll bei euch im Alter von 8 Tagen beschnitten werden. Das gilt für jede Generation. Und mit der Beschneidung der Vorhaut eines Jungen dokumentierten die Eltern in Israel die Zugehörigkeit dieses Kindes zum Volk Gottes. Es gilt die Bundesverheißung für sich selbst und auch für das Kind. Es heißt dann in Levitikus 12, wenn eine Frau einen Junge bekommt, gilt sie 7 Tage lang als unrein. Am 8. Tag soll diese Beschneidung stattfinden. Die Vorhaut des Jungen soll entfernt werden. Mit dem Blut, das nach der Geburt fließt, beginnt die Reinigung der Frau. Diese Reinigung dauert noch weitere 33 Tage. So lange darf die Frau nichts Heiliges berühren und nicht zum Heiligtum kommen. Erst danach ist die Zeit der Reinigung vorbei. Und im Rahmen des jüdischen Glaubens gab es Dinge und Situationen, die Menschen unrein werden ließen. So heißt es da immer. Dazu zählten Krankheiten, ja, wie die Aussätzigen, wenn man irgendwelches tote Getier anfasste, wenn man den Genuss von Fleisch bestimmter Tiere genoss, also Schweinefleisch und dergleichen, war man unrein. Und der Kerngedanke hinter dieser Forderung nach kultischer Reinheit ist eine angemessene Vorbereitung auf die Begegnung mit dem heiligen Gott. Darum ging es. Und Blut als Zeichen der Sühne und Vergebung galt in gewisser Weise auch als verunreinigend. Und so verwehrte Gott zum Beispiel dem König David den Tempelbau mit einer Begründung: Viel Blut hast du vergossen, schwere Kriege hast du geführt, du sollst meinem Namen kein Haus bauen. Das durfte dann erst der Salomo machen. Jesus wird also frühestens 40 Tage nach seiner Geburt in den Tempel gebracht. Das ist hier unser Text. Und nach Ablauf der Zeit, in der sich die Mutter auf die neue Gottesbegegnung vorbereitet, kommen sie dorthin. Dann heißt es in Levitikus 12 weiter, ist die Zeit der Reinigung vorbei, soll die Frau ein Opfer darbringen. Ein einjähriges Lamm als Brandopfer und eine Felsentaube oder Turteltaube als Sündopfer. Eine Ausnahme gibt es, falls die Frau arm ist. Kann sie kein Lamm aufbringen, soll sie 2 Turteltauben oder Felsentauben nehmen. Und mit diesem Opferritual wird also die Zeit der Unreinheit beendet. Maria und Josef bringen hier, das ist bezeichnet, das sogenannte Armenopfer dar. Offenbar fehlten ihnen Mittel und Möglichkeiten, Gott ein Lamm darzubringen. Merke, die Weisen aus dem Morgenland kamen erst nach circa 2 Jahren zu ihnen, nicht schon direkt nach der Geburt, wie in vielen Krippen dargestellt. Offenbar hatten sie also nicht die nötige Knete, um das erforderliche Lamm zu opfern. Aber auch als minder bemittelte Leute scheuen sie weder diese aufwendige Reise nach Jerusalem noch das Opfer in diesem bescheidenen Umfang. Geht spannend weiter. Als alle Erstgeborenen der Israeliten sind mir heilig, sagt Gott im zweiten Buch Mose. Deshalb sollt ihr mir jeden Sohn übergeben, der als Erster geboren wird. Und Jesus ist, das wird in der Weihnachtsgeschichte ausdrücklich erwähnt, das erste Kind von Maria. Und als Sohn jüdischer Eltern galt er in ganz besonderer Weise Gott geweiht, Gott zugehörig. Was lernen wir hier in diesem kleinen Text? Maria und Josef folgen den Worten Gottes, und zwar akribisch, in jedem einzelnen Detail. Und darauf ruht bekanntlich ein großer Segen. Zumindest sagt es das Buch, 5. Buch Mose, achtet darauf, dass ihr alle meine Gebote in eurem Leben umsetzt, damit es euch und euren Nachkommen immer gut geht, weil ihr tut, was in den Augen des Herrn, eures Gottes, gut und richtig ist. Also, wenn wir das mal für uns nehmen, Christen folgen dem Wort Gottes, weil sie sich davon Segen versprechen, gemäß dieser Aussage. Wir erwarten, dass Gott uns segnet, weil wir tun, was er sagt. Kennst du vielleicht auch. Weihnachtsambivalenz entsteht aber jetzt dann, wo dieser spürbare Segen scheinbar nicht eintritt. Wo Gott total anders handelt, als du das dir klar und fest vorgestellt hast und sagst, so muss das doch laufen. Ich glaube doch, ich bete doch, ich vertraue Gott doch. Man fragt sich irritiert, wie kann das sein? Wie kann ich so treu diesem Gott folgen? Und warum geht es mir dann trotzdem manchmal so belämmert? Gucken wir auf ein zweites, warten können. Im Tempel begegnen Maria und Josef einem alten Mann, Simeon. Ich denke, viele von euch haben von dem schon gehört. Und diesen Mann umgibt irgendwie so ein Mysterium, ja, so ein Geheimnis, das sehr rätselhaft erstmal ausschaut. Durch den Heiligen Geist, heißt es hier, hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Wow, das ist mal cool. Ich habe mich allerdings ein bisschen am Kopf gekratzt und gesagt, wie der Heilige Geist? Wir hatten noch gar nicht Pfingsten. Also wenn ich im Studium richtig gelernt habe, kam Pfingsten nach Weihnachten und zwar erst eine ganze Ecke nach Weihnachten. Wie kam denn da der Heilige Geist schon in die Welt? Und wieso genießt dieser Simeon so ein Vorrecht, so ein besonderes Privileg, etwas zu erleben, das andere sehr schmerzlich vermisst haben? Im Hebräerbrief heißt es mal von den alttestamentlichen Gläubigen, sie sind alle im Glauben gestorben, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie haben es aber von Ferne gesehen und willkommen geheißen, Hebräer 11, 13. Der Heilige Geist, wie war das? Der sprach und der handelte auch schon im Alten Testament. Wenn ihr also mal im Alten Testament aufpasst, dann fällt das auf. Hin und wieder heißt es da, dass Gottes Geist etwas tut, wenn auch oft nur sehr zeitlich begrenzt. David zum Beispiel, der war vom Heiligen Geist erfüllt, hatte die ganzen Psalmen geschrieben. Auch der Saul, ja, zunächst war er vom Geist Gottes geleitet, aber er verließ ihn später wieder, weil Saul Gott sehr untreu geworden ist. Und Simeon ist auch noch so ein alttestamentlicher Glaubender und er spürt diesen inspirierenden Geist Gottes. Er lässt sich von diesem Geist leiten. Wie hat dem Gott wohl diese Überlebensgarantie vermittelt? Im Text heißt es wörtlich, dass Gottes Geist ihm offenbart hat. Tja, kann man sich jetzt viel drunter vorstellen. Nun, wer betend, wer hörend seine Bibel liest, dem zeigt Gottes Geist bis heute Sachen, die auf ihn oder auf sie recht individuell persönlich zugeschnitten sind. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du einen Text gelesen hast, vielleicht in der Losung morgens oder sonst wo, wo du dachtest, das ist jetzt wie auf mich zugeschnitten, obwohl der Text schon 3000 Jahre alt ist. Und Simeon war offensichtlich jemand, der seine Bibel kannte. Im Alten Testament finden sich Sätze, die dem Simeon vielleicht, das ist jetzt spekulativ, Anlass gegeben haben, mit Zuversicht auf diesen verheißenen Retter zu warten. Ich möchte euch da mal mit hineinnehmen. Gottes Geist kann ihm zum Beispiel gezeigt haben, dass diese Sätze hier für ihn ganz persönlich gelten. Psalm 91, Vers 16, da heißt es, ich werde ihm ein langes Leben schenken, meine heilvolle Zukunft, da steht im Hebräischen Yeshua, also Rettung, mein Heil soll er sehen. Der Junge liest das und denkt, wow, stell dir vor, das gilt für mich. Wenn ich das für mich persönlich nehme, dann heißt das auch noch Jeschua. Ja, ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Oder in Jesaja 33, 17. Ihr werdet Gott mit eigenen Augen sehen, den König in seiner ganzen Schönheit. Und auch diese Erwartungshaltung aus Genesis 49, Herr, ich warte auf dein Heil. Das ist jetzt, wie gesagt, kann man drüber spekulieren, ob er diese Sätze gelesen hat. Vielleicht hat er auch eine Stimme gehört, kann natürlich sein. Er hat vielleicht von Gott geträumt, dass Gott ihm das gesagt hat. Auf jeden Fall, was Gottes Geist ihm deutlich gemacht, was er ihm offenbart hat, steht in klarer Übereinstimmung mit dem, was die Bibel sagt. Vermeintliche Enthüllungen, die über das hinausgehen, was die Bibel uns sagt, sind zumindest mit sehr großer Vorsicht zu behandeln. Simeon also hat das irgendwie klar für sich. Ich darf warten und ich werde das irgendwie noch erleben. Und so wartet er. Und ich nehme an, er hat zwischen Zuversicht und Zweifel immer wieder mal geschwankt. Wann ist es endlich soweit? Wann kommt das denn jetzt? Ein Gefühl, das wir als Christen vielleicht auch allzu gut nur kennen, ja? Diese Weihnachtsambivalenz zwischen Verheißung und Erfüllung, zwischen Versprechen und dass sich dieses Versprechen auch ereignet. Das sind diese großen Zusagen Gottes, diese großen Versprechen, die er gibt. Und manchmal wartest du jahrelang. Manchmal passiert erst mal gar nichts. Nicht nur diese Rückkehr von Jesus, von der Jürgen in unserer Einleitung schon gelesen hat, sondern auch sowas wie, bittet und es wird euch gegeben. Vielleicht betest du schon Monate, Wochen, Jahre lang für etwas. Vielleicht für deine Kinder, dass sie Jesus entdecken und Ja zu ihm sagen. Und es passiert scheinbar nichts. Oder so Sätze wie, Jesus sagt, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, ist ja ein ganz winziges Samenkorn, könnt ihr diesem Berg befehlen, geh von hier nach dort und er wird dorthin gehen. Dann wird euch für euch nichts unmöglich sein. Also Zusagen Gottes, deren Erfüllung manchmal ewig auf sich warten lassen. Und so sehen wir uns nach diesem vollkommenen Glück, wie nach einem ungetrübten Weihnachtsfest auch, und leben doch zeitweise immer wieder im Wartemodus. Hoffend, bangend, sehnsüchtig. Und wenn man so in die Gesellschaft hineinguckt, dann geben manche einfach enttäuscht auf, weil sie des Wartens müde geworden sind, gesagt, das lohnt sich sowieso nicht. Es bringt doch nichts. War ja bevor die deutsche Einheit kam, auch so, dass viele gesagt haben, komm, vergiss es. Lass uns zwei Staatenlösungen machen, das gibt sowieso nichts mehr. Andere schlafen vielleicht ein, ja, weil ihre Hoffnung erloschen ist und sie sagen, oh, ich bin so kaputt, ich will nicht mehr, es ist mir jetzt egal, ich verpenne die Zeit. Oder sie halten Gottes Versprechen für eine Täuschung und sagen, ja, wahrscheinlich ist das nicht richtig übermittelt worden, dieser Text, und wahrscheinlich muss man das völlig anders deuten. Komm, vergiss es einfach. Oder sie halten es für einen Mythos. Simeon jedenfalls wartet und wird tatsächlich belohnt. Im Buch der Sprichwörter heißt es, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Auch eine Verheißung. Warten gleicht manchmal einer sehr mühsamen Durststrecke, aber es lohnt sich. Gott hält nämlich immer Wort. Das steht fest. Ein drittes hier, Widersprüche aushalten. Der Simeon erkennt in diesem Baby jetzt den angekündigten Retter Gottes, diesen Messias. Woran und wieso wird uns hier nicht genauer erklärt. Lediglich, dass der Heilige Geist den Impuls gab, an diesem Tag in den Tempel zu gehen. Simeon nimmt das Kind auf den Arm und spricht laut aus, welche Erwartungen für ihn mit diesem Kind verknüpft sind. Und seine Sätze gehen auch wiederum auf Zusagen des Alten Testaments zurück. Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Jakob zu ihm zurückführen, ganz Israel bei ihm versammeln. Und jetzt sagt er, ja, du bist mein Knecht. Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. Simeon sieht also hier bestätigt, was Gott angekündigt hat. Er blickt durch, seine Begeisterung greift um sich in diesem Tempel. Die Menschen werden von seinem Glück angesteckt und sie fangen an und quatschen und sagen, ey, was ist denn da los? Da muss was Besonderes passiert sein. Gleichzeitig erscheint es verwegen bis kühn, wenn nicht gar naiv, ja, in ein neugeborenes Baby derartige Erwartungen und Projektionen reinzulegen, ja, und zu sagen, aus dem wird mal was Riesiges, Großes. Dem Kind einen Erwartungsdruck aufzubürden, noch ehe es mal den Windeln entwachsen ist. Vielleicht wundern sich Maria und Josef auch deshalb so und sagen, also irgendwie kommt mir das ein bisschen überkandidelt vor, was der Alte da erzählt. Das ist doch eigenartig, wenn so ein wildfremder alter Mann kommt und solche Sachen über das eigene Kind da ausspricht. Aber dann kommt es noch heikler in diesem Text. Simeon prophezeit der Maria eine sehr schwere Zeit. Das Kind, sagt er, wird großen Widerspruch auslösen. Menschen werden sich über Jesus aufregen, sie werden ihn anfeinden. Er wird für sie zum Stolperstein, denkt an den vierten Advent, über den viele stürzen und sich an ihm stoßen. Dieses Baby bringt also Heil, Rettung, eine Erlösung für die Welt, aber es bringt auch Widerspruch und es bringt Feindschaft und Konflikt. Bis zum persönlich-privaten Leid für Maria. Für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. Kurze Zeit später bewahrheitet sich dann, was Simeon hier anklingen lässt. Es kommt zu diesem grausamen Massaker an unschuldigen Kindern in Bethlehem auf Befehl des Herodes. Unfassbares Leid und Horror, unwiederbringlicher Verlust an Menschenleben. Und auch wenn Maria und Josef mit dem Baby dann nach Ägypten entkommen, wirkt diese Katastrophe natürlich nach. Stell dir das mal vor, du bist der Auslöser, zumindest indirekt, für so eine Katastrophe. Wie schwer mag das auf der Seele gelastet haben? Oder auch später auf diesem Berg Golgatha, da muss die Maria mit ansehen, wie man ihren Sohn, das Licht der Welt und der Heiden, wie er hilflos am Kreuz hängt und wie Gott nicht eingreift und wie Jesus stirbt. Gott schweigt. Die Seele versinkt in sehr, sehr tiefer Nacht. Ein Schwert fährt ihr mitten durchs Herz. Ein amerikanischer Theologe, John Ortberg, schreibt in seinem sehr lesenswerten Buch Hüter meiner Seele, von der sogenannten dunkelsten Nacht der Seele. Der bezieht sich darin auf Gedanken eines Karmelitermönchs Johannes vom Kreuz, der sich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt hat, wie Leiden überhaupt zum Glauben passt. Wie geht das miteinander? Kann das überhaupt sein oder ist das ein Widerspruch? Und er definiert dort die dunkelste Nacht der Seele eben nicht bloß als allgegenwärtiges Leiden, das sehen wir viel auf dieser Welt, sondern er sagt, das ist die besondere Leiterfahrung, während Gott zugleich schweigt. Es geht also nicht um hausgemachtes Leid, weil ich so blöd war durch Sünde oder selbstgewählte Gottesferne. Nein, es geht um von Gott herbeigeführtes Leid und um sein Schweigen in alledem. Die dunkelste Nacht der Seele wird von Gott angestoßen, heißt es dort. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Ist Gott Sadist, kann man sich da fragen. Billigt er das Leid und missbraucht er seine Macht, um uns das Fürchten zu lehren? Ich zitiere nochmal aus diesem Buch. Gottes Liebe führt uns in eine dunkle Nacht. Er entwöhnt uns von all den Vergnügungen, indem er uns Dürrezeiten schenkt und innere Dunkelheit. Eine Seele wird geistlich nur in die Tiefe wachsen, wenn Gott passiv an ihr arbeitet, und zwar durch die dunkelste Nacht. Wenn uns Freude und Zuversicht fehlen, wenn wir nicht so begeistert und euphorisch durch die Lande laufen, dann haben wir oft das Gefühl, es stimme etwas nicht. Vielleicht muss das manchmal gar nicht so sein. Oft fehlt uns lediglich Geduld, auf Gott zu warten und diese Widersprüche, die er uns zutraut, mal auszuhalten. Druck, Schmerz, Leiden, das sind keine Indizien der fehlenden Liebe Gottes, liebe Freunde. Sie können uns stattdessen stärker, intensiver diesen Gott erfahren lassen. Ja, was macht man aber dann? John Ortberg schreibt weiter, wir warten. Wir erinnern uns daran, dass wir nicht Gott sind. Wir bitten um Hilfe, selbstverständlich. Wir tun vielleicht weniger. Wir legen den Wunsch ab, diese Durststrecke so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Ich finde, das ist irrsinnig herausfordernd. Also da geht es mir so ein bisschen, wo ich denke, passt das? Ja, das ist herausfordernd. Nichts tun zu können, erscheint uns wie Folter, wie ein Schwert, das durch unser Herz sich bohrt. Aber gerade darin erfahren wir oft diesen allmächtigen Gott, der zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise eingreift. Ein Leben als Nachfolger von Jesus wird von Widersprüchlichkeiten begleitet sein und bleiben. Wundert euch nicht darüber. Du wirst Gottes Nähe nicht tagtäglich spüren. Und du wirst streckenweise den Eindruck haben, er hat dich im Stich gelassen und er interessiert sich nicht für dich. Der Simeon sieht es voraus. Aber er weiß, dass sich warten lohnt. Wenn es einer weiß, dann er. Denn er hat gerade den im Arm, der seine dunkelste Nacht der Seele erhält. Gib mir noch einen letzten aus diesem Text, weiche nicht. Zuletzt tritt noch eine Frau ins Rampenlicht, Hannah heißt sie, eine alte Dame, die ebenfalls dieses Jesuskind als Retter der Welt begreift. Und ihr persönliches Schicksal wird kurz skizziert, es ist auch sehr hart, es ist sehr bedrückend, eine langjährige Witwe, angewiesen auf Almosen, auf Hilfe anderer, immer abhängig von anderen, das ist nicht schön. Und von ihr wird gesagt, zumindest bei Luther, sie wich nicht vom Tempel. Sie setzt um, was 12 Jahre später der pubertierende Jesus dann auch ausspricht, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass ich dort sein muss, wo mein Vater zu Hause ist? Diese Hannah hat die dunkelste Stunde der Seele auch schon am eigenen Leib erfahren. Sie hat sich mit ihrem Kummer, mit ihrer ganzen Ohnmacht bei Gott Zuflucht gesucht. Sie ist inzwischen quasi im Tempel zu Hause. Ganz im Sinne von Psalm 23, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Eigentlich ein tolles Lebensziel, ja, wenn jemand so sehr sich mit Gottes Haus identifizieren kann. Schlussendlich sucht diese Seniorin Geborgenheit beim Gott und bei seiner Gegenwart im Gebet, mit Fasten, wie es im Judentum üblich war, so widmet sie sich ganz und gar ihrem großen Herrn. Ein Vorbild vielleicht für uns in den Widersprüchlichkeiten, in den Wartezeiten des Lebens. Lauf nicht davon, lauf nicht weg. Wenn Erwartung und Realität des Glaubens auseinanderklaffen, bleib bei diesem Gott, weiche nicht. Auch wenn Gott schweigt, auch wenn dein Leben gerade keine Perspektive aufzeigt und du das Gefühl hast, du bist von Gott gestraft und von Gott verlassen, weiche nicht. Begib dich stattdessen näher zu Gott. Such seine Nähe, such die Gemeinschaft mit ihm. Lies in der Bibel. Geh in die Gemeinde. Bete. Halte an diesem Gott fest. Statt diesem sehr zwiespältigen, gefährlichen Rat der Frau vom Hiob zu folgen, die gesagt hat, sag Gott ab und stirb. Hannah und Simeon, das sind Vorbilder. Sie halten an dieser zugesagten Hoffnung unerbitterlich fest. Sie lassen sich vom Alter, von Rückschlägen nicht beirren. Sie rechnen mit Gottes Hand. Sie suchen seine Nähe im Tempel. Ich finde Weihnachtsbotschaft par excellence. Sie verheißt Frieden auf Erden. Sie rechnet aber auch mit Leid und Schmerz. Gott kommt in alledem durch seinen Sohn Jesus Christus zum Ziel. Und bei aller Ambivalenz ist das der beste und sicherste Halt und das feste Fundament eines Lebens im Glauben. Ich wünsche es euch von Herzen. Herr Jesus, ich möchte dir danken für den Realismus, der aus solchen Texten aufleuchtet, dass du uns nicht heile Gänschen und schöne Welt versprichst und die Realität ausblendest. Wir alle kennen das, dass unser Leben eben nicht immer nur auf sonnigen Höhen daher schwebt, sondern dass wir manchmal auch in den Tiefen und Niederungen des Alltags total am Verzweifeln sind und am liebsten alles von uns werfen würden. Und ich danke dir, dass dein Sohn mitten in diese Realität hineinkommt und dass du dich von diesen Unstimmigkeiten nicht aufhalten lässt, sondern dass sie oft sogar Teil deines Handelns sind. Ich danke dir aber auch, dass du Perspektive über das hinaus hast und das Warten sich definitiv und immer lohnt, dass es nie vergeblich ist, auf dich und deine Stunde zu hoffen. Und so wissen wir inzwischen, dass Weihnachten wurde, dass Weihnachten Realität ist und Fakt ist. Und so wird auch in Zukunft deine Ankündigung sich erfüllen, auch wenn es lange dauert. Danke, dass du uns Mut machst und dass du uns Hoffnung gibst und dass auch in schmerzlichen und schwierigen Phasen deine Kraft in uns Schwachen mächtig ist und bleibt. Amen.